MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers. Die Zahl ist gigantisch. Etwa 40.000 Pfarrhäuser, Gemeindezentren und Gotteshäuser werden die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten auf- oder abgeben müssen. Das hat eine von ihnen beauftragte Studie ergeben. Die Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst, kurz DG, zeigt in ihrem Kunstraum zurzeit eine Ausstellung, wie zwei Kirchenbauten in München und Ingolstadt umgenutzt werden könnten. Alois Bierl hat sich die Modelle angeschaut.
Die evangelische Johanneskirche in Ingolstadt und die katholische Mauritiuskirche in München, beide aus den 1960er Jahren, sind sie viel zu groß und zu teuer für die immer geringer werdende Zahl an Gottesdienstbesuchern. Abreißen erscheint vielen als günstigste Lösung. Der Architekturprofessorin Uta Graf von der Technischen Universität München ist das aber zu einfallslos und unökologisch. Schließlich sind in Großbauten wie diesen beiden Kirchen ungeheure Mengen Energie gebunden, die bei einem Abriss verschwendet würden.
Wir müssen uns als Architektinnen und Architekten um den Bestand kümmern, weil vieler Bestand einfach erhaltenswert ist, aber in der Form, in der er derzeit oder bisher genutzt wurde, nicht mehr weiter genutzt werden kann. Und man einfach überlegen muss, wie kann er zukünftig durch eine neue Nutzung in eine neue Lebensphase überführt werden.
Uta Graf hat deshalb ihren Studenten und Studentinnen die Aufgabe gestellt, wie sich diese beiden Gotteshäuser umgestalten ließen. Die Modelle und viele Fotos dazu sind zurzeit im DG-Kunstraum zu sehen. In Kirchen spielen das Licht, die allmähliche Erschließung des Raums durch Eingangsbereiche und bestimmte Wege eine erhebliche Rolle und geben dem Bau eine eigene Würde. Kirchen stellen deshalb andere Herausforderungen als ein altes Parkhaus oder ein Bürogebäude.
Weil man diesen Bauwerken mit einem anderen Respekt noch begegnet als nur rein physisch-materiell. Aber man setzt sich immer auch mit einem kultischen Raum eben auseinander und da handelt man nicht so leichtfertig.
Dieser Respekt ist auch den Studentenentwürfen in der Ausstellung anzumerken. St. Mauritius ist eine herausragende und sorgfältig geplante Betonkirche im Münchner Stadtteil Moosach. Hier war die Aufgabe gestellt, eine Wohnnutzung zu entwerfen. Die 26-jährige Hanna Essigkrug hat sich für eine Gemeinschaftseinrichtung entschieden.
In unserem Entwurf haben wir uns damit beschäftigt, ein Frauenhaus draus zu gestalten, weil das ja auch eine Sache ist, die in Deutschland leider viel zu wenig vorhanden sind. Und wir dachten jetzt persönlich auch, diese Architektur, die so sehr introvertiert ist und so sehr geschlossen, dass es vielleicht auch einen schönen Schutzraum herstellen könnte und vielleicht auch im Sinne einer Kirche ist, Menschen aufzunehmen, die irgendwie Hilfe brauchen.
St. Mauritius steht in einem relativ ruhigen Wohnviertel. Ganz anders die Ingolstädter Johanneskirche. Sie liegt an einer vierspurigen Ausfallstraße, nicht weit von den Audi-Werken. Die Kirche will bewusst an die nahegelegenen Fabrikgebäude anknüpfen, Arbeitswelt und den Glauben verknüpfen. Die Studentin Lena Kessler schlägt vor, die eindrucksvollen Betonträger freizulegen und eine Zuschauertribüne anzubauen. Denn in ihrem Entwurf würde die weiträumige Kirche zu einer Basketballhalle umgestaltet, inklusive einem Gemeinschaftsraum. Café für das angrenzende Stadtviertel.
Wir haben uns dann eben überlegt, dass Sport eine super Möglichkeit wäre, dort die verschiedenen Anwohner vielleicht auch zu verbinden. Einerseits die Leute, die bei Audi aktuell auch noch arbeiten, dann rundum ist ziemlich viel durchmischt auch und es gibt aber nicht so wirklich diesen einen Treffpunkt für die Leute oder wo vielleicht auch ja aus allen Bereichen irgendwie man zusammenkommen kann und da erschien uns Sport irgendwie eine gute Möglichkeit.
Nahezu alle der insgesamt 24 Entwürfe versuchen den Begegnungs- und Gemeinschaftscharakter der beiden Kirchen weiterzutragen. Die Vorschläge reichen von einem Trainingsraum für Artisten mit Wohneinheiten bis zu einer Notunterkunft. Auch eine Markthalle und eine Wäscherei, jeweils mit Begegnungszentrum, sind dabei. Benita Meisner vom DG Kunstraum in der Münchner Innenstadt ist von den Einfällen der Studierenden beeindruckt. Seit 1956 hat die DG in vielen Ausstellungen Neubauten von Kirchen und Kirchenausstattungen präsentiert. Nun geht es darum, welche Zukunft diese sakrale Architektur hat.
Ich finde es sehr wichtig, junge Menschen zu befragen und auch junge Menschen für diese Aufgabe zu sensibilisieren, weil diese Aufgabe steht an und wir werden eben immer seltener Ausstellungen haben werden, die Neubauten dokumentieren. Wir werden uns intensiv auch mit dem Thema Umnutzung, Umbau auseinandersetzen.
Dabei ist Benita Meissner zuversichtlich, dass sie schon in einigen Jahren eine Fortsetzung dieser Ausstellung zeigen kann. Thema: der abgeschlossene Umbau und die neue Nutzung der Johannes- und Mauritiuskirche.
In 5 Jahren bezweifle ich, in 10 Jahren könnte schon sein. Und ich denke, dass das Thema Umnutzung, Umbau von Kirchen hier einen Ausstellungsraum hat. Und wir werden uns dieser Aufgabe sicherlich widmen.
Denn das ist ja seit jeher die Aufgabe der DG, der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst, zu dokumentieren, wie sich kirchliche Architektur und Kunst ständig wandeln und vor neuen Herausforderungen stehen. Aus dem DG-Kunstraum in München, Alois Bierl für das MKR.
Die Ausstellung Resource Research Reset, architektonische Transformation sakraler Räume, ist bis 5. Juni im DG-Kunstraum zu sehen. Der befindet sich mitten in München am Wittelsbacher Platz. Näheres zu den Öffnungszeiten finden Sie auf dg-kunstraum.de. Geld ist immer knapp, auch in vielen Kitas, zumindest wenn es um besondere Projekte geht. Glück hat da die Kita, die einen Förderverein hat. Meine Kollegin Steffi Schmid hat für das Kita-Radio eine solche Einrichtung besucht. Steffi, wo warst du?
Ich war im katholischen Kindergarten St. Peter und Paul in Olching. Die haben seit 3 Jahren einen Förderverein und sind darüber sehr froh, erklärt die stellvertretende Leitung Andrea Heinrich.
Wir hatten ihn ja jahrelang nicht. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir den haben und kriegen einfach sehr gute Unterstützung durch den Förderverein. Natürlich auch finanziell, können uns dadurch ganz andere Dinge nochmal anschaffen für die Kinder. Und auch für die Eltern ist eine Erleichterung, weil zum Beispiel Ausflüge mit unterstützt werden, mitfinanziert werden und einfach für die Eltern die Belastung nicht so groß ist.
Das klingt nach einer guten Sache, aber dazu braucht es eben erstmal einen Förderverein und den haben viele Kitas nicht, oder?
Nein, aber das liegt meiner Erfahrung nach. Meine Kinder waren ja auch schon in der Kita und an verschiedenen Schulen mit verschiedenen Fördervereinen, vor allem doch an der recht umständlichen Gründungsphase. Denn ein Förderverein ist, das sagt ja schon das Wort irgendwie, ein Verein. Und da sind bei der Gründung die gleichen bürokratischen Hürden zu überwinden wie bei jedem anderen Verein auch.
Aber das ist machbar.
Ja, auf jeden Fall. Aber es braucht eben ein paar Eltern, die ein bisschen Zeit haben, sich da reinzufuchsen, erklärt Fabian Kellner, Gründungsmitglied des Fördervereins des Kindergartens St. Peter und Paul.
Man muss eine gewisse Schrittfolge einhalten, wenn man gemeinnützig werden möchte. Also wir brauchen natürlich erstmal 7 Mitglieder, die mitmachen bei so einem Förderverein. Dann muss man die Gründungsversammlung abhalten, man muss eine Satzung vereinbaren und definieren. Da hatten wir ehrlich gesagt relativ wenig Vorlagen. Es hat ein bisschen gedauert und dann der weitere Weg zum Notar, übers Finanzamt natürlich zu gehen, dass wir eine Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen. Das hat sich tatsächlich ein bisschen gezogen.
Im Kindergarten Peter und Paul hat es geklappt mit dem Förderverein, aber es ist ein bisschen Arbeit. Ich stelle mir da die Frage, ist es nicht auch möglich, dass die Eltern einfach ohne Förderverein ein neues Klettergerüst spenden?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, denn ein Elternbeirat beispielsweise darf gar nicht einfach Spenden einsammeln. Ein Förderverein dagegen ist ja extra dafür da und hat die rechtliche Grundlage. Das heißt, er darf dann zum Beispiel auch Spendenquittungen ausstellen und alles, was dazugehört, tun.
Also durchaus eine lohnenswerte Sache. Mehr Infos zu der Gründung eines Fördervereins und dazu, was der Kindergarten Peter und Paul in Olching mit den Geldern so macht, heute Abend nach dem Gottesdienst im Kita-Radio oder, wenn Sie es nicht schaffen reinzuhören, als Podcast auf innehalten.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unseren Wunschbaum vor Weihnachten. Damals haben wir gemeinsam Geschenke für die Kinder im Josefsheim in Wartenberg gesammelt. Jetzt gibt's die Gelegenheit, das Josefsheim mal persönlich kennenzulernen. Am Wochenende wird dort wieder das große Hoffest gefeiert. Das Herzstück des Fests, ein tolles Kinderprogramm, sagt Martin Hagner vom Josefsheim.
Was jedes Jahr wahnsinnig ankommt, obwohl es ja relativ oft gibt, das ist so Kinderschminken und Glitzertattoos. Es gibt wieder Buttonstanzen, also es werden Sofortbilder gemacht, die man dann sich mit einem Button anstecken kann. Die Tragerlrutsche kommt immer wahnsinnig gut an. Löschen wie die Feuerwehr, tolle Sache, dass die Kinder mit einem Feuerwehrschlauch spritzen dürfen. Da kann man von dort Unterstützung. Und dann aber zum Beispiel auch Bogenschießen. Das gestaltet einer unserer Mitarbeiter, der das einfach in seiner Freizeit macht.
Aber es geht nicht nur um die Kinder. Das Fest ist auch die Gelegenheit, einmal im Jahr die Türen zu öffnen und zu zeigen, was hier eigentlich alles passiert.
Wir betreiben ja hier verschiedene Kita-Angebote. Da schadet uns das gar nicht. In der Tagespflege, in der Krippe, im Hort, wenn das bekannt ist und Leute dann sagen, ach ja, warum nicht? Könnte Alternative sein, dass ich meine Kinder zur Betreuung ins Josefsheim gebe. Und was unsere intensiven Angebote anbelangt, vor allem die Wohngruppen, erlebe ich schon, dass wir dadurch eine sehr, sehr große Transparenz schaffen können und das Wohnen bei uns in der Einrichtung dadurch Gott sei Dank in Wartenberg immer normaler wird.
Martin Hagner bietet deshalb auch immer Hausführungen an. Und beim Hoffest ist es selbstverständlich, dass alle mitmachen. Deswegen wird das Angebot auch richtig bunt.
Insbesondere unsere Verwaltungschefin macht diese ganze Organisation, lädt einen Zauberer ein, eine Band zu uns, Tanzgruppen. Aber auch unser Personal zeigt, was es kann. Unsere Großküche macht eine unfassbar tolle Speisekarte, die mit Sicherheit mit vielen anderen Festen mithalten kann. Und natürlich insbesondere unsere Pädagoginnen und Pädagogen machen ein wahnsinnig breites Angebot, das mich jedes Jahr sehr stolz macht, das es bestimmt so schnell nicht wieder gibt.
Wer das Josefsheim in Aktion erleben will, los geht's am Sonntag, 25. Mai um 10 Uhr. Nicht mehr lang, dann ist schon wieder Wochenende. Zeit zum Ausschlafen, Sport treiben, Ausstellung besuchen oder was Ihnen sonst noch so Spaß macht. Mein Kollege Willi Witte hat auf alle Fälle ein paar interessante Wochenendtipps für Sie.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Am Freitag beginnt das Wochenende schon gut mit dem MS-Bazar. Das ist ein Markt für Secondhand-Bekleidung in München unter dem Motto »Schöne Dinge für den guten Zweck«. Denn der Erlös des Bazars kommt Menschen in Bayern zugute, die an Multipler Sklerose erkrankt sind. Hier gibt es erstklassige, gut erhaltene Second-Hand-Bekleidung und neue Kollektionen, die von Firmen gespendet werden. Von der Freizeitkleidung bis zur Abendgarderobe, vom Kostüm bis zum Brautkleid, vom Anzug bis zum T-Shirt. Und auch Geschirr, Bücher und Spielsachen gibt es hier. Der Second-Hand-Markt beginnt am Freitag um 13 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Den MS-Bazar finden Sie in der Martin-Koller-Straße 10 in Trudering. Zum vierten Mal starten am Samstag die Pasinger Orgeltage. Bis 9. Juni kommen renommierte Organisten in die Pfarrkirche Marierschutz. Am Samstag spielt der Kaufbeurer Traugott Meier Werke von Buxtehude, Bach, Gigot und anderen an der Kirchenorgel mit ihrem außergewöhnlichen Klang. Das Eröffnungskonzert beginnt am Samstag um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für Spenden zur Orgelerhaltung ist die Pfarrei Marierschutz dankbar. Im Bayerischen Nationalmuseum dreht sich am Sonntag alles um Ess- und Trinkkultur. Da geht es um edles Geschirr, einen rätselhaften Bronzekessel und viele ungewöhnliche Geschichten rund ums Essen und Trinken. Familien mit Kindern lernen hier auch, wie eine festlich gedeckte Tafel aussieht und auch welches Besteck dann da liegen muss. Im Anschluss können die Teilnehmer ihren eigenen Porzellanbecher bemalen. Die Familienaktion am Sonntag im Bayerischen Nationalmuseum dauert von 15 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen den regulären Sonntagseintritt. Für Kinder kostet der Eintritt 3 Euro. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.